Wir werden heute zusammen die Weisen aus dem Morgenland zusammen anschauen. Und der ein oder andere fragt sich vielleicht, was die Textlesung von heute Morgen mit den Weisen aus dem Morgenland zu tun hat. Wir werden die Weisen aus dem Morgenland anhand eines Themas betrachten, nämlich der Glaube wird an Taten gemessen oder ein sichtbarer Glaube. Und wir werden den Text Vers für Vers durchgehen und dabei werden wir drei Personengruppen genauer betrachten, die in dem Text vorkommen. Zum einen die Weisen, dann König Herodes und die Schriftgelehrten und Hohepriester. Und wir lesen zuerst den Text gemeinsam durch und dann gehen wir den Text Vers für Vers durch. Vorweg, bevor wir den Text lesen, ich möchte euch in zwei Gruppen einteilen und einmal die Seite des Raums und einmal die rechte Seite des Raums. Und beim Lesen des Textes achtet die Seite des Raumes darauf, was wussten die Weisen aus dem Morgenland? Was für ein Wissen hatten die? Die linke, von mir aus gesehen, die linke Seite, von euch aus gesehen, die rechte Seite des Raums. Und die Seite des Raumes soll darauf achten, was für ein Wissen hat ihnen gefehlt. Wenn wir jetzt also den Text durchlesen, achtet genau auf die Informationen, die die Weisen aus dem Morgenland hatten und die sie nicht hatten. Wir kommen später nochmal drauf zurück. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im jüdischen Land bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Das sind die drei Personengruppen, die wir anschauen werden. Und ich hoffe, ihr habt aufmerksam mitgelesen. Und wir gehen jetzt den Text Vers für Vers durch und beginnen mit den Weisen aus dem Morgenland. Behaltet im Kopf, wir schauen den Text an aus der Perspektive sichtbarer Glaube. Woran kann man den Glauben erkennen? Beziehungsweise woran wird der Glaube von bestimmten Personen sichtbar? Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen. Das ist der erste Vers und erstmal eine Frage an euch. Was ist das Morgenland? Habt ihr eine Idee, warum das Morgenland Morgenland genannt wird? Wo das Morgenland liegt? Nochmal? Da geht die Sonne auf, sehr gut. Im Morgenland geht die Sonne auf, also im Osten. Das heißt, da war früher das Babylonische Reich und heute Pakistan, Indien, China liegt im Osten. Also aus dieser Region kamen die Weisen aus dem Morgenland. Also sie hatten, halten wir fest, viele Kilometer zu wandern, mehrere hundert, wenn nicht sogar 1000 Kilometer, um zu Jesus zu kommen. Also die Weisen aus dem Morgenland haben sich aufgemacht mit einem bestimmten Ziel. Was war das Ziel der Weisen, warum sie aus dem Morgenland sich aufgemacht haben? Ich glaube, keiner von uns unternimmt einfach so eine Reise ins Blaue hinein, wenn er nicht ein gewisses Ziel verfolgt. Wenn ich war jetzt über die Feiertage bei meiner Familie, ich bin 400 Kilometer weit gereist. Ich hatte ein bestimmtes Ziel, über die Feiertage bei meiner Familie zu sein. Einfach so werde ich keine 400 Kilometer reisen. Und ich denke, von euch wird auch keiner mehrere hundert oder sogar 1000 Kilometer reisen. Die Weisen aus dem Morgenland hatten ein Ziel vor Augen und das Ziel war, sie kamen nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Ich mache euch den Text an, dann könnt ihr auch mitlesen. Ihr Ziel war, in Vers 2 steht das, das hat sie bewegt, das war ihre Motivation, so weit zu reisen, die Strapazen auf sich zu nehmen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Jetzt komme ich auf die Frage zurück, die ich am Anfang oder auf die Gruppierung, die ich am Anfang gemacht habe. Was für eine Information hatten die Weisen aus dem Morgenland? Das war, glaube ich, eure Aufgabe. Was hatten die Weisen aus dem Morgenland für eine Information? Genau, sie hatten die Information, dieser Stern deutet an, es ist ein neugeborener König. Es ist ein König neugeboren. Und sie wussten auch in etwa, wo es sein soll. Also sie hatten die Information, okay, in diesem Gebiet, in diesem Land ist der König geboren. Was für eine Information hatten sie nicht? Jetzt seid ihr dran. Jein, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Was für eine Information hatten sie nicht? Was hat ihnen gefehlt? Ein entscheidender Schlüssel. Ortsangabe, genau. Ihnen hat der genaue Ort gefehlt. Also sie hatten einen Teil der Information und ein anderer Teil hat ihnen gefehlt. Was sagt uns das über den Text? Oder worauf können wir schließen, aufgrund der Tatsache, dass sie eine Teilinformation hatten und die andere ihnen gefehlt hat? Dass sie die Tora hatten und sie kannten die Tora, sie haben darin geforscht. Aber sie hatten nicht die Propheten, die kleinen und die großen Propheten. Nämlich, wenn wir zurückgehen, ich habe mich gefragt, wo steht das im Alten Testament, dass ein Stern aufgeht aus Israel? Und im vierten Buch Mose lesen wir, das ist eine Prophezeiung, ich meine von Balak. Wer möchte, kann das im 4. Mose 24 nachlesen. Da ist die Prophetie gesprochen über den Stern und dem neugeborenen König. Diese Informationen, die Weisen aus dem Morgenland hatten. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht vor nahem. Heißt einfach, ich sehe es, aber es ist noch nicht die Zeit. Es ist noch in ferner Zukunft, was ich jetzt sage. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter, Zepter ist symbolisch für König, und ein Zepter aus Israel kommen. Also sie hatten diese Information, es wird ein Stern ausgehen, ein Stern aus Jakob aufgehen. Jakob ist Israel. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Also die Weisen aus dem Morgenland hatten die Tora und soweit wir feststellen können, kannten sie die Tora. Sie haben darin geforscht und sie haben nicht einfach nur darin geforscht, wie wir im weiteren Verlauf sehen. Sie haben auch es für bare Münze genommen. Sie haben geglaubt, sie haben es ernst genommen, was sie da gelesen und geforscht haben. Und wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, dass man anhand dessen, wie sie gehandelt haben, das Wort, das sie hatten, darauf vertraut haben, dass sie daran geglaubt haben. Und das ist jetzt die Prophetie, die sie hatten. Jetzt kommen wir kurz zur Information, die sie nicht hatten. Das ist in Micha. In Micha 5, Vers 1 steht geschrieben, dass du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Diese Information hat ihnen gefehlt, also können wir, ich gehe mal stark davon aus, weil sie die Prophetie aus der Tora kannten und ernst genommen haben, dass sie darin geforscht haben, hätten sie die Propheten gehabt, hätten sie auch diese Stelle gewusst. So wie sie uns hier im Text begegnen, was wir herauslesen können, sind das Weise aus dem Morgenland, die genau forschen und unter anderem Wissenschaftler sind. Ich habe noch kurze Definition, bevor wir weiter im Text gehen, was die Weisen aus dem Morgenland genau sind. Das griechische Wort für Weise, das hier mit in manchen Bibelübersetzungen mit Sterndeuter übersetzt wird, ist Magoi. Und das, der ein oder andere hört es vielleicht schon raus, ist das unser heutiges Wort Magier. Es wird oft mit Magier übersetzt. Also die Weisen aus dem Morgenland waren nicht einfach nur waren nicht einfach nur Wissenschaftler, sondern sie waren sehr wahrscheinlich auch im Dienst fremder Götter, standen sie. Und ich lese euch kurz hier eine Definition vor. Zur Zeit des Neuen Testaments werden damit Vertreter östlicher Philosophie und Naturwissenschaft, besonders der Pseudowissenschaft der Astrologie, bezeichnet. Kann auch im negativen Sinn von Zauberei und Scharlatanerie gebraucht werden. Das Wort Magoi, was in unserem Text mit Weisen übersetzt ist. Der Gebrauch des Wortes Magier im Judentum bedeutet, Magier stehen, also das ist die Anwendung, wie es im Judentum findet, vom Wort Magier. Magier stehen im Dienst fremder Gottheiten. Ihre Zauberei ist Ausdruck vom Götzendienst. Das ist ein sehr entscheidender Punkt. Deswegen werde ich im weiteren Verlauf die Magier nicht einfach nur, Weisen aus dem Morgenland nennen, sondern sie waren Heiden, die fremden Göttern gedient haben und aus einem fremden Land kamen. Sie gehörten nicht zum Volk Gottes. Das ist ein nächster wichtiger Punkt, den wir bei unserem Text im Hinterkopf behalten müssen. Sie waren Heiden, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Und trotzdem hatten sie einen Teil des Wortes Gottes und den Teil des Wortes Gottes, den sie hatten, den haben sie ernst genommen und sie haben darauf vertraut, das, was da steht, das ist wahr. Und dieses Vertrauen auf das Wort Gottes hat sie zum Tun veranlasst, hat sie zum Handeln veranlasst. Der Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Hätten wir heute nicht die Geschichte im Wort Gottes über sie, wie ihr Glaube sie zu Jesus geführt hat. Und wir sehen, sie haben das Wort Gottes, das sie hatten, geglaubt und sie haben sich aufgemacht und dieser Glaube an das Wort Gottes hat sie zu Jesus geführt. Und das komplette Gegenteil von den Hohepriestern und Schriftgelehrten. Schriftgelehrte, sie hatten die ganze Bibel zur damaligen Zeit, das komplette Alte Testament, den Tenach. Und wir gehen weiter im Text. Also wir sind jetzt bei Vers 2. Die Heiden aus dem Morgenland, sie sind gekommen nach Jerusalem mit dem Ziel, wo ist der neugeborene König der Juden? Also sie wussten von der Prophetie, sie wussten, dieser Stern deutet jetzt die Geburt eines Königs an in Juda, in Israel. Sie wussten aber nicht den genauen Standort. Und jetzt fahren wir fort. Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Wann erschrickt man sich? Nochmal eine Frage an euch. Wann erschreckt ihr euch? Wenn etwas unerwartet kommt, genau. Nochmal? Wenn Gefahr droht, ja, das ist auch. Ja, sehr gut. Herodes hat hier seine Macht in Gefahr gesehen. Ja, sehr gut. Das sehen wir dann, wenn wir das ganze Kapitel lesen, was wir heute nicht machen werden aus Zeitgründen. Und wenn man, ich will hier genau darauf eingehen, wenn man etwas nicht erwartet, wenn man mit etwas nicht rechnet, dann erschrickt man sich. Als ich Kind war, als ich noch ganz klein war, bin ich mal nachts aufgewacht, bin zu meiner Mutter ins Schlafzimmer, habe sie aufgeweckt, ich habe kein Licht angemacht und sie hat sich richtig heftig erschrocken. Und das ist auch etwas, das Volk Israel, die Hohepriester, die Schriftgelehrten, die doch eigentlich die Schrift hatten, sie hatten die Verheißung Gottes, Gott hat zu ihnen gesprochen durch die Väter, die Jahrhunderte seit Abraham und durch Mose, durch Josua. Und sie hatten die Schrift, aber sie befanden sich in einem geistlichen Tiefschlaf. Dann benutzt Gott Heiden aus dem Morgenland, die nicht zum Volk Gottes gehören, um sie aufzuwecken. Sie haben sich erschrocken. Das Wort hier erschrecken deutet darauf hin, dass sie nicht mit der Geburt Jesu gerechnet haben. Sie haben nicht auf ihn gewartet. Und das ist auch etwas, was wir daraus nehmen können. Jesus hat gesagt, er wird wiederkommen und wir sollen auf seine Wiederkunft warten. Das ist etwas, was wir uns sehr zu Herzen nehmen sollen hier aus dem Text. Ich will aber nochmal auf was anderes hinaus. Der König Herodes erschrak und mit ihm ganz Jerusalem. Die Schriftgelehrten und Hohepriester, die ja das Wort Gottes hatten, die sich daran auskannten, die haben es nicht ernst genommen, beziehungsweise sie hatten es nicht vor Augen. Und wie schnell kann das auch bei uns passieren? Wir haben das ganze Wort Gottes, wir haben die ganze Offenbarung Gottes, das Alte, das Neue Testament, wir lesen darin und weil wir oft uns damit beschäftigen, kann es passieren, dass wir bestimmte Sachen überlesen oder dass wir mit einer gewissen Gleichgültigkeit da herangehen und dass wir dann nicht mehr genau auf Gottes Verheißung, auf Gottes Wort achten, dass wir es nicht mehr ernst nehmen. Und deswegen braucht Gott manchmal auch äußere Dinge, um uns aufzurütteln. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, wenn das Wort Gottes uns aufschreckt, uns aufweckt. Wir haben 3 verschiedene Möglichkeiten, um darauf zu reagieren. Wir sehen die Möglichkeiten, wir werden das auch gleich anhand von Beispielen der Bibel anschauen, wie die Leute im Neuen Testament, sind die Beispiele, darauf reagiert haben, als das Wort Gottes ihnen durchs Herz ging, als sie aufgeweckt wurden, aufgeschreckt wurden vom Wort Gottes. Welche Möglichkeiten haben wir zu reagieren auf das Wort Gottes? Wie sehen die Möglichkeiten aus? Ich beziehe euch heute einfach mal ein bisschen mit ein in die Predigt. Was für Möglichkeiten haben wir? 3 Möglichkeiten suche ich. Dass
es nicht selbst so erschreckt, sondern dass wir dann sagen, naja,
genau, das Wort Gottes fordert uns zur Veränderung heraus. Das Wort Gottes will nicht, dass wir uns in unserem Alten stecken bleiben, in unserer Komfortzone, sondern das Wort Gottes fordert uns zur Veränderung heraus. Gott möchte eine Reaktion von uns, wenn er uns mit dem Wort Gottes konfrontiert, wie er hier Herodes durch Leute konfrontiert hat, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Es gibt 3 Reaktionen, wie wir auf das Wort Gottes reagieren können. Gleichgültigkeit, abweisen und positiv. Wir können positiv, negativ und gleichgültig darauf reagieren. Das heißt, wir können es annehmen, wir können es ablehnen oder es kann uns egal sein. Und wobei 2 davon sind negative Reaktionen, eines davon ist eine positive Reaktion. Wir haben in der Apostelgeschichte eine Stelle, nachdem Petrus gepredigt hat, da heißt es, und es ging ihnen durchs Herz. Und an einem Tag ließen sich 3000 Leute taufen. Das war eine positive Reaktion auf das Wort Gottes, auf das, was nachdem Gott Leute aufgeweckt hat, wie sie darauf reagiert haben. Eine negative Reaktion ist nach einer Predigt von Jesus. Jesus hat, ich meine, zu Pharisäern und Schriftgelehrten gepredigt. Und da heißt es auch, ich weiß nicht genau, welche Formulierung, aber es ist auch ähnlich, dass es ihnen durchs Herz ging. Und dort hat dann ihre Reaktion war, dass sie Jesus steinigen wollten. Das war eine negative Reaktion. Das heißt, sie haben es abgelehnt, das Wort, das Jesus zu ihnen gesprochen hat. Und genauso kannst auch du auf das Wort Gottes reagieren, wenn es zu dir spricht. Du kannst es ablehnen, du kannst positiv darauf reagieren, dass du es annimmst, wie die Heiden aus dem Morgenland. Als sie das Wort Gottes hatten, haben sie es ernst genommen, sie haben es angenommen, sie haben sich aufgemacht, egal wie weit entfernt sie von Jesus waren. Die haben positiv darauf reagiert. Oder wie die Schriftgelehrten kann man darauf reagieren. Man kann hier in unserem Text, man kann gleichgültig darauf reagieren. Wir haben keine Reaktion von den Schriftgelehrten und Pharisäern, obwohl die sich doch eigentlich hätten aufmachen sollen, weil sie zum Volk Gottes gehörten, weil sie die Verheißung hatten und sie diejenigen waren, die auf das Kommen, auf die Geburt des Messias, auf den verheißenen Messias hätten warten sollen. Und wir gehen weiter im Text. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Also wir halten fest in dem Vers, Gott hat sie aufgerüttelt durch sein Wort aus dem geistlichen Tiefschlaf. Und jetzt folgen Reaktionen. Erstmal, nehmt euch ein Beispiel, sage ich jetzt erstmal, nehmt euch ein Beispiel an König Herodes, was er hier im ersten Schritt macht. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Also Herodes hatte auch keinen Plan. Er hatte keine Ahnung, was er jetzt machen soll, wo jetzt der König geboren werden sollte. Und für ihn war das vielleicht, ich denke nicht, dass es etwas komplett Neues war. Und er macht sich im ersten Schritt auch auf und lässt zusammenkommen die geistliche Elite seiner damaligen Zeit, die religiösen Führer und die hohen Priester und Schriftgelehrten. Also er wendet sich schon mal an die richtigen Leute, das ist etwas Gutes. Aber wie wir lesen dann im weiteren Verlauf, er hatte eine falsche Herzenshaltung, eine falsche Intention dabei. Wir können jetzt, wenn wir einfach nur diesen Text lesen, könnte man sagen, also unsere, 12 Verse, wenn wir das lesen, könnte man sagen, okay, Herodes hat ja auch Glauben gezeigt, wenn wir nicht das ganze Kapitel hätten. Im ganzen Kapitel sehen wir dann, Herodes hatte eine falsche Herzenshaltung, eine falsche Intention dabei und sein Glaube, den er hier zeigt, ist ein geheuchelter Glaube. Es ist kein echter Glaube, der gute Früchte, Taten hervorbringt. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Weisen aus dem Morgenland, die hatten Früchte des Glaubens, die sie zu Jesus geführt haben. Egal welcher Umstände, egal welche, sie haben nicht aufgegeben. Egal was ihnen im Weg stand. Auch fehlende Informationen haben sie nicht aufgehalten, zu Jesus zu kommen. Das bedeutet für uns, selbst wenn du nicht volle Wissen der Bibel hast, du brauchst nicht alles zu wissen, du brauchst nicht alles zu erkennen. Wichtig ist, dass das, was du hast und was Jesus dir bereits gezeigt hat in seinem Wort, dass du das glaubst und danach handelst, dass du dein Leben danach ausrichtest. Du brauchst nicht alles wissen, alles können, alle Erkenntnis der Welt haben. Die Heiden aus dem Morgenland hatten das auch nicht. Und trotzdem sind sie zu Jesus gekommen. Und sie sagten ihm, nachdem Herodes jetzt die Schriftgelehrten des Volkes, die Schriftgelehrten Hohepriester, zu sich gerufen hat und von ihnen erfahren hat, geforscht hat, wo der Christus geboren wird, sagen ihm die Hohepriester und Schriftgelehrten, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten, sie haben hier einen Fingerzeig von Gott bekommen. Okay, es hat sich jetzt was erfüllt, was in unserem Glauben schon seit Jahrhunderten verheißen wurde, was Gott schon vor Jahrhunderten gesprochen hat, dass es passieren wird. Aber lesen wir von denen, dass sie auch zu Jesus gegangen sind? Lesen wir nicht. Sie sind passiv geblieben. Sie haben sich nicht aufgemacht, um Jesus zu begegnen. Und wie oft lese ich in der Bibel einfach nur stumpf daher, ohne das mit Jesus zu besprechen oder das, was Jesus mir in seinem Wort sagt, ernst zu nehmen und damit zu Jesus zu kommen. Das ist etwas, wo wir, der Text hat uns sowohl, spricht sowohl Warnungen an uns aus, als auch Zuspruch. Zum einen, dass wir darauf achten sollen, nicht einfach nur stumpf die Bibel zu lesen oder einfach nur uns mit Gottes Wort zu beschäftigen in Gleichgültigkeit oder in Ablehnung, wenn wir da was Neues erkennen im Wort Gottes, dass wir das dann ernst nehmen und in unser Leben danach ausrichten, in unser Herz integrieren, sondern hat auch Zuspruch, wie das zum Beispiel bei den Heiden aus dem Morgenland, sie hatten nicht das ganze Wort Gottes und genauso ist auch für uns wichtig, dass wir nicht alles wissen und kennen müssen aus der Bibel, aber dass wir uns damit beschäftigen, darin forschen und das, was wir haben, was Gott uns gibt, an tägliches Manna aus der Bibel, an täglicher geistlicher Nahrung, dass wir daran glauben und es ernst nehmen und unser Leben, unser Handeln danach ausrichten. Und sie sagten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Du, Bethlehem, im jüdischen Land bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Das war eine Prophetie, die der Prophet Micha gegeben hat, über den Ort, wo der Messias geboren werden soll. Und hier sagt Gott in dem Vers, du, Bethlehem, ist eine unbedeutende Stadt gewesen. Da wurde Rahab in der Nähe beerdigt in Bethlehem. Bethlehem heißt übersetzt Es ist aus dem Hebräischen Bet Lechem, Haus des Brotes. Und in diesem Haus des Brotes im jüdischen Land sagt Gott zu dieser an sich menschlich gesehen unbedeutenden Stadt: Nein, du bist keineswegs, du bist auf gar keinen Fall eine unbedeutende kleine Stadt. Warum? Der Grund ist, hier lesen wir es: Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Das ist das, was die Stadt Bethlehem auf eine höhere Ebene vor Gott hebt. Nämlich, dass Gott dort seinen Sohn in diese Welt hineingebracht hat. Und Gott sieht die Sachen auf einer geistlichen Ebene. Und Gott sagt, Gott benutzt das, was schwach ist, um das zunichte zu machen, was meint, etwas zu sein. Wir lesen das im 1. Korintherbrief, dass Gott das Starke dieser Welt verworfen hat und das Schwache dieser Welt erwählt hat. Und die Weisen aus dem Morgenland, sie haben auch ihre Logik benutzt, sehen wir hier. Sie haben gedacht, okay, ein König wird geboren. Wo wird ein König geboren, wenn nicht in der Hauptstadt, da, wo der König residiert, wo der König wohnt? Und sie sind dann, wir dürfen unser Verstand einsetzen, ganz klar. Das haben die Weisen aus dem Morgenland auch gemacht. Und während sie das gemacht haben, hat Gott ihnen die Information gegeben, die ihnen gefehlt hat, durch Leute, die Gott abgelehnt haben. Also Gott benutzt auch manchmal Leute, die gegen ihn sind, um uns auf den richtigen Weg zu führen. Das ist auch etwas, was wir Interessantes aus dem Wort, aus dem Text entnehmen können. Gott benutzt das, was gegen ihn ist, für seine Zwecke zum Guten, damit wir auf den richtigen Weg kommen. Weil wir ein Herz haben, das ihn sucht, das nach ihm verlangt. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Wir wissen aus dem weiteren Verlauf des Kapitels, dass die Zeit, in der der Stern erschienen ist, einen Zeitraum von 2 Jahren umfasste. Das heißt, Jesus war bis zu 2 Jahre alt. Und wir sehen auch in unserem Text, dass sie bereits in einem Haus gewohnt haben. Das heißt, die Darstellung oft, die man unter Weihnachtsbäumen findet mit den Hirten und den Weisen, die dann zusammen an der Krippe stehen, ist nicht ganz korrekt. Man darf natürlich Sachen für Kinder zusammengefasst darstellen und auch in Stereotype zusammenfassen, dass man es besser versteht. Allerdings hat sich das so in unseren Gedanken eingebrannt, dass wir, für mich war das erst vor, als ich das gehört habe, vor ungefähr 10 Jahren, war das so ein Augenöffner. Ah, stimmt, das ist ja gar nicht das, was in der Bibel steht, sondern die Weisen aus dem Morgenland, die sind zu Jesus gekommen, als er bereits in einem Haus gewohnt hat. Und das war ein Zeitraum von 2 Jahren. Das heißt, Jesus war bereits bis zu 2 Jahre alt, als die Weisen zu ihm gekommen sind. Und Vers 8, und Herodes schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Bis zu diesem Punkt könnte man meinen, okay, Herodes zeigt hier auch Glauben. Herodes hat auch ein gewisses Maß an Glauben, dass er Jesus sehen möchte und ihn anbeten will. Vers 9. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Eine andere Frage, die sich mir beim Lesen des Textes vor ungefähr einer Woche gestellt hat, fordert uns das Wort Gottes auf Sternbilder zu achten. Man könnte, wenn man jetzt aus einer liberalen Ecke kommt, aus einer Ecke, die die Bibel zerpflückt, könnte man meinen, okay, die Weisen aus dem Morgenland haben das auch gemacht. Soll ich mich jetzt mit Astrologie beschäftigen oder was? Nein, sollen wir nicht. Das ist die richtige Antwort. Gott fordert uns hier nicht auf, Gott warnt uns sogar ausdrücklich, dass wir uns nicht mit okkulten Praktiken verschmutzen sollen. Wir sollen von solchen Sachen Abstand halten. Das Wort Gottes, Gott hat ihnen ein Zeichen gegeben, hat eine Verheißung gegeben im Alten Testament. Ein Stern wird aufgehen aus Jakob. Und dieser Stern deutet auf einen neugeborenen König hin. Und Wenn Gott ein Zeichen gibt oder ein Wunder macht, ist es nicht, um uns in irgendwelche Abhängigkeiten zu führen oder uns von ihm wegzuführen. Es ist immer im Zusammenhang, dass wir ihn finden, dass wir zu Jesus hinkommen. Dieser Stern, dieses Zeichen, das Gott und diese Prophetie, die Gott gegeben hat im Alten Testament, hat dazu gedient, dass Menschen zu Jesus finden. Und genauso ist es auch in unserer heutigen Zeit. Wenn Zeichen und Wunder geschehen, dann immer, um uns zu Jesus zu führen, nicht um uns in Abhängigkeit zu führen von Organisationen, von Menschen, von Pastoren, von irgendwelchen Predigern. In Amerika ist das wohl hier auch, ist auch an gewissen Orten das Wohlstandsevangelium ziemlich groß, wo es dann den Mega-Churches darum geht, an unser Geld ranzukommen oder an uns Menschen an sich zu binden. Gott geht es darum, wenn er ein Zeichen gibt und ein Wunder vollbringt, was Jesus getan hat, ist es immer, um Menschen zu erretten und wieder zu Gott zurückzuführen, in unsere ursprüngliche Umgebung, in unseren Ursprungszustand, sage ich jetzt mal, zurückzuführen. Das werden wir hier auf der Erde zwar nie vollkommen erreichen, wir sind noch nicht das, was wir einmal sein werden, aber das ewige Leben fängt schon hier auf der Erde an. Weil wir hier auf der Erde schon ewiges Leben haben, weil der Geist Gottes in uns wohnt, wir sind versiegelt mit dem Geist Gottes, werden wir es auch in der Ewigkeit haben. Und Gott führt das Zeichen, das Gott gegeben hat im Alten Testament, was er vorausgesagt hat, was sich hier dann erfüllt hat, was eingetroffen ist, hat die Weisen aus dem Morgenland, die das Wort ernst genommen haben, die es geglaubt haben, zu Jesus geführt. Hier hat der Glaube mit den Werken zusammengewirkt und hat, was wir in der Lesung gehört haben, und hat die Menschen, die Heiden aus dem Morgenland zu Jesus geführt. Darin wurde der Glaube sichtbar. Sie haben kein großes Werk gemacht, wie die haben jetzt kein Waisenhaus gegründet, sie waren jetzt nicht irgendwo unterwegs, sind in Aktivitäten verfallen, sondern ihr Glaube hat sie in allererster Linie zu Jesus getrieben. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich werde jetzt nicht genau darauf eingehen, was Gold, Weihrauch und Myrrhe bedeuten. Ich will aber auf einen anderen Aspekt hinaus. Bei Vers 11. Sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein, Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Wer von uns ist schon mal von einem Kind niedergefallen, hat es angebetet? Ich glaube, niemand von uns. Das würde uns auch nicht in den Sinn kommen, vor einem Kind. Das ist ja auch schon eine Sache, wo unser Stolz dann sagt, nein, warum soll ich vor einem Kind niederfallen? Aber die waren sich nicht zu schade, um ein Kind anzubeten, von dem sie wussten, weil es im Wort Gottes steht, von dem sie wussten, dass es der König der Juden ist, der neugeborene König. Und sie sind vor ihm niedergefallen. Das ist auch ein Zeichen der Demut. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg in ihr Land. Wir kommen jetzt auch gleich zum Ende. Gott gibt jetzt den Weisen aus dem Morgenland einen Auftrag. Interessanterweise, was mir hier im Text auffällt, die Heiden aus dem Morgenland, sie sind als sehr wahrscheinlich als Götzendiener nach Jerusalem gekommen. Sie kannten Jesus nicht, und dann haben sie eine Begegnung mit Jesus gehabt und haben dann Gott erlebt. Gott hat zu ihnen nämlich gesagt, zieht nicht wieder zu Herodes zurück. Gott kennt nämlich das Herz von Herodes. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Sie sind anders zurückgegangen, als sie gekommen sind. Wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben, dann werden auch wir anders handeln, anders unseren Lebensweg anders gehen, als wenn wir keine Begegnung mit Jesus haben oder als vorher, bevor wir Jesus begegnet sind. Genauso auch die Heiden aus dem Morgenland. Auch wenn sich äußerlich vielleicht nichts ändert, aber innerlich ist trotzdem eine Veränderung geschehen. dann haben wir nicht mehr eine fleischliche, irdische Sicht auf die Dinge, sondern wir haben eine geistliche Perspektive und wir werden anders mit Leuten umgehen, wir werden Dinge anders angehen. Und aber dazu ist es notwendig, wie die Heiden aus dem Morgenland, das Wort Gottes für bare Münze zu nehmen, ernst zu nehmen. Und das sind jetzt auch die, damit komme ich auch zum Ende, für bare Münze zu nehmen und das Wort Gottes so ernst zu nehmen, wie dein tägliches oder dein monatliches Gehalt, das du auf dem Konto bekommst, um zu überleben. Genauso ernst sollen wir auch das Wort Gottes nehmen, um geistlich zu überleben. Genauso wie du das Gehalt monatlich auf deinem Konto brauchst, um zu überleben, genauso brauchst du das Wort Gottes, was du ernst nehmen sollst, um geistlich zu überleben, die geistliche Speise, die wir täglich brauchen. Und man könnte noch ein paar Sachen sagen über den Text, zum Beispiel über Myrrhe. Zum Beispiel Myrrhe war begehrt zur Herstellung von Parfüm und auch für Beerdigung. Oder Weihrauch, das war ein Baumharz, ein weißes Baumharz, was zum Räuchern im Tempel verwendet wurde. Oder Goldgaben für einen König, was auch auf Jesu Dienste hinweist. Jesus ist unser Priester, er ist unser König. Jesus, was auch Myrrhe, was auf den Tod Jesu hinweist. Und man könnte noch ein paar Sachen dazu sagen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und eine Sache, die ich euch mitgeben möchte, wenn ihr auch nicht viel aus dem Gottesdienst mitnimmt oder vielleicht nur ein paar Punkte, merkt ihr diesen Punkt. Das ist die Kernaussage, die ich dir mitgeben möchte. Geh zu Jesus, egal wie weit du dich von ihm entfernt fühlst, egal ob du fühlst oder nicht fühlst. Geh zu Jesus. Und genau wie die Weisen aus dem Morgenland, Tausende oder Hunderte von Kilometern von Jesus entfernt waren, sie haben sich nicht aufhalten lassen. Fehlendes Wissen hat sie nicht aufgehalten. Eine falsche Station hat sie nicht aufgehalten. Und auch die Umstände in ihrem Land, von denen wir nichts wissen, was aber auch, die haben ihr Leben gelebt, wie wir es gelebt haben, haben sie auch nicht aufgehalten. Geh zu Jesus, das ist die Kernaussage und damit schließe ich die Predigt. Geh zu Jesus, egal wie weit du dich von ihm entfernt fühlst und egal was deine Umstände sind, bleib dran an Jesus. Ich bete zum Schluss. Danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist für unsere Sünden. Danke, Jesus, dass du uns von unseren Sünden erlöst hast, dass du in diese Welt gekommen bist, was wir jetzt feiern durften. Danke, Herr, dass wir uns jeden Tag an dich, an dein Werk erinnern dürfen, dass wir in einer persönlichen, intimen Beziehung mit dir leben können, Herr. Danke, dass du uns nicht im Stich lässt, sondern dass du verheißen hast, wer sucht, der findet, wer bittet, dem wird gegeben, wer anklopft, dem wird aufgetan. Danke, dass du zu deinem Wort stehst und dass wir dein Wort bei dir ähnlich wie ein Coupon einlösen dürfen, Herr. Danke, dass du zu deinem Wort stehst und dass wir dich beim Wort nehmen dürfen. Danke, Herr, dass du bei uns bist und Herr, ich lege dir die Worte hin, jeden Einzelnen, der hier im Raum ist, der die Predigt gehört hat oder noch hören wird. Danke, dass du bei uns bist, dass du uns errettet und erlöst hast, dass du uns nachgehst und nicht uns unsere eigenen Wege gehen lässt, dass du uns nicht hingibst, sondern dass du der treue Gott bist, der das angefangene Werk in uns vollendet und dass wir ein Licht in dieser Welt sein dürfen, um auch andere zu dir zu führen. Danke, Herr, dass du ein brennendes Herz hast, voller Vaterliebe, um uns zu erretten und uns nicht allein lässt. Amen.